Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Total beglubbt. Die Sendung für alle Glubberer.
Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Total Beklubbt, dem Magazin über den 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe mir zwei Gäste eingeladen. Und zwar zwei, die schon länger nicht dabei waren. Ich freue mich sehr, dass Daniel und Rainer mal wieder zu Gast sind. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Wir wollen natürlich über die Partie gegen die Würzburger Kickers am vergangenen Sonntag sprechen. 1:1 ging es aus und man wäre wohl nicht so richtig zufrieden gewesen mit dem Ergebnis, wenn man das vor dem Spiel hätte unterschreiben müssen. Nach dem Spiel weiß man immer noch nicht so richtig, was man damit anfangen soll. Das soll auf jeden Fall aber Gegenstand unserer heutigen Sendung sein. Wir wollen außerdem darüber sprechen, dass die Lizenz erteilt wurde an den 1. FC Nürnberg, unter welchen Auflagen, Bedingungen und so weiter. Darüber werden wir uns dann unterhalten, dem werden wir uns widmen. Außerdem gibt es Nachrichten von der Transferfront, allerdings mal in ganz anderer Art und Weise. Michael Meske hat was verlauten lassen, die UEFA wird eingeschaltet werden. Auch das, wie gesagt, heute bei uns in der Sendung. Außerdem Muskelfaserriss für Tobias Kempe, Torwartdiskussion um Thorsten Kirschbaum und natürlich am Samstag dann das Spiel gegen den VfB Stuttgart. Also wir haben reichlich vor uns in der kommenden Stunde, aber wir wollen beginnen, Daniel, mit dem Spiel gegen die Würzburger Kickers. Es gab drei Umstellungen, teilweise notwendig, teilweise aufgrund der Trainerentscheidungen einfach. Bulthuis saß auf der Bank, Kammerbauer musste ja die Rotsperre absitzen und Matthausch, der die ganze Woche über nicht so richtig trainieren konnte, rotierte dann ebenfalls aus der Mannschaft und aus dem Kader. Dafür dann Ishak im Sturmzentrum, Pretschko als Rechtsverteidiger und Marc Reiter nach seiner Zehenverletzung endlich wieder zurück in der Innenverteidigung. Wechsel, die du so erwartet hast?
Jein, also ich muss sagen, als ich die Aufstellung gesehen habe und dann gesehen habe, oh, Pretschko steht wieder drin, war ich ehrlich gesagt so ein bisschen schockiert im ersten Moment, weil mir hat der in den letzten Spielen überhaupt nicht gefallen und war für mich auch so die große Schwachstelle im ganzen Spielgefüge. Und das hat sich dann irgendwie so ein bisschen in der Abwehr da hinten zum Problemfeld entwickelt. Aber dann ist mir tatsächlich aufgefallen, naja, andererseits wüsste ich jetzt auch nicht, wen man denn stattdessen da hinten in der Viererkette hätte spielen lassen können, weil, wie du gesagt hast, Kammerbauer rot gesperrt, zum Glück nur ein Spiel, aber dafür erstmal keine Option und deswegen habe ich schon gedacht, naja gut, dann muss man ihn halt spielen lassen, aber ich bin auch ganz ehrlich, in den letzten Spielen, da ist mir schon immer Angst und Bange geworden, wenn ich Pretschko in der Nähe des Balles gesehen habe. Und so viel mag ich vorwegnehmen, diesmal war es leider ähnlich. Hat sich auch leider wieder ein bisschen so als Schwachpunkt im Spiel rausgestellt.
Ja, das ist sicherlich etwas, das du nicht alleine so empfunden hast in den letzten Wochen. Die einzige mögliche Option wäre vielleicht Eduard Löwen gewesen, der ja eben nach dem Platzverweis für Patrick Hammerbauer im Spiel gegen Aue die Position da hinten wirklich gut begleitet hat, das dann auch dieses Mal phasenweise noch machen musste. Allerdings werden wir darüber dann gleich sprechen. Rainer, wie ging's dir? Wir nehmen mal ein bisschen was vorweg. Thorsten Kirschbaum saß auf der Bank. Raphael Schäfer stand erneut im Tor. Für dich eine Überraschung?
War für mich schon eine Überraschung. Ich hätte jetzt eigentlich schon gedacht, aufgrund, dass er eigentlich wieder sich als fit zurückgemeldet hat, Thorsten Kirschbaum, dass er auf jeden Fall wieder in der Startelf ist. Und Schäfer ja eh schon mehr oder weniger angekündigt hat, der hat kein Problem auf der Bank zu sitzen und die Restsaison sieht er eh mehr so als Abschied. Daher war für mich das sehr überraschend. Ich verstehe es nicht, weil es wieder etwas Unruhe in die Mannschaft reinbringt. Es ist halt dem geschuldet, dass sich halt der Spieler, der jetzt da ausgebotert wurde, ja, ein bisschen beleidigt ist. Für die Mannschaft selber kann ich es natürlich schon verstehen, bei so einem wichtigen Spiel, dass man einen erfahrenen Mann zwischen die Pfosten stellt, der einfach ja vielleicht auch hinten die Unsicherheit, die wir zurzeit in der Viererkette hat, vielleicht ein bisschen auch korrigieren kann und vielleicht da helfend eingreifen kann. Aber wie gesagt, war trotzdem für mich eine Überraschung.
Es gab ja dann von Michael Köllner noch so eine ein bisschen ausführlichere Erklärung, auch warum Dave Bultus auf die Bank rotiert, mal ganz davon abgesehen, dass auch seine sportlichen Leistungen in den letzten Wochen durchaus Raum für Kritik boten, hatte er gemeint, dass er es ja alles ja schon sehr emotional jetzt im Laufe der Vorberichte und im Vorfeld der Partie war und er so salopp gesagt, die lieber jemand Abgeklärteren und Ruhigeren da hinten haben möchte und eben nicht so einen Heißsporn wie Bultus. Und deswegen spielte dann Mark Reiter und ich denke, das hat viele Clubfans erstmal ein Stück weit beruhigt, denn Mark Reiter ja dann von allen Innenverteidigern dieser Saison wohl der konstanteste, den wir da gesehen haben. Insgesamt dann, die Partie unter so ein bisschen seltsamen Vorzeichen. Der erste FC Nürnberg ja seit dem 19. Spieltag auswärts nicht mehr getroffen. Würzburg seinerseits gefühlt die komplette Rückrunde nicht getroffen. 5 Tore bis dato erst und ja sowieso ohne einzigen Sieg in der Rückrunde weit, weit abgestürzt. Und dennoch dann der erste FC Nürnberg ja eben vielleicht auch vor diesem Hintergrund direkt am Anfang mit dem Weg nach vorne, Daniel, die ersten 10 Minuten durchaus so, dass der erste FC Nürnberg immer wieder die rechte Seite nach vorne schob, den Ball dann flach in die Mitte versucht hat zu bringen, um so dann irgendwie Gefahr zu erzeugen.
Ja, habe ich tatsächlich auch so wahrgenommen. Also es war eins dieser Spiele, wo ich endlich mal gesagt habe, sie versuchen zumindest gleich von Anfang an irgendwie Druck nach vorne zu machen und nicht so schlafmützig da erstmal ins Spiel rein zu stolpern und die erste halbe Stunde mehr oder weniger komplett dem Gegner zu überlassen, sondern man hat gemerkt, dass man so, wie man halt in dieser Fußballfloskel immer so schön sagt, die wollten das Heft in die Hand nehmen. Ich kann mich da so an 2 bis 3 wirklich aussichtsreiche Torannäherungen, also große Chancen waren es jetzt nicht. Der Schuss von Jagpa, ja gut, der war ganz ordentlich und Kempe hat dann nochmal einen aufs Tor gesetzt, aber es war so für die ersten 10 Minuten ganz ordentlich, es waren Annäherungen und ich habe auch gemerkt, dass die Mannschaft versucht hat, Fußball zu spielen. Also wirklich auch so ein paar gefällige Kombinationen dabei waren. Nicht dieses Hoch und Weit, sondern man hat halt versucht, so ein bisschen den Ball laufen zu lassen und sich dadurch so ein bisschen Spielsicherheit und Stärke zu arbeiten und so nach dem Motto, die Chancen werden sich dann daraus schon von alleine ergeben. Also eigentlich kann man so sagen, gut ins Spiel reingekommen, so habe ich das zumindest gesehen.
Rainer, hast du das genauso positiv empfunden wie Daniel und ich? Weil, also was Daniel gerade gesagt hat, würde ich 1:1 unterschreiben. Diese ersten 8-9 Minuten, da hatte ich tatsächlich ein gutes Gefühl, dass das Spiel auf dem richtigen Weg ist, dass die Mannschaft da einen Plan hat, den sie wirklich auch konsequent verfolgt. Hast du das genauso erlebt?
Ja, das eigentlich, was der Daniel gesagt hat, das würde ich so unterschreiben. Also das war wirklich von Anfang an, man hat gewusst, es geht heute wieder um viel. Man wusste, oder man hat sich auf den Gegner eingestellt, dass der über Kampf kommen wird und man hat halt versucht, relativ schnell die Sache klar zu machen, indem dass man stark anfängt, wie sagt man oft so schön, wie die Feuerwehr losgelegt. Und man muss ja auch sagen, das ist in den ersten 10 Minuten 2 Riesenchancen. Wenn man die reinmacht, dann ist das Spiel mehr oder weniger rum, weil dann der komplette Schlachtplan von Würzburg über den Haufen geworfen wird. Naja, und dann ist halt leider die 10. Minute gekommen und das ist halt dann leider ein bisschen dumm gelaufen. Behrens stolpert, versucht da noch hinterherzukommen und dann schießt er damit einen Sonntagsschuss aufs Tor und ja, leider drinnen. Und somit war die ganze Euphorie nach 10 Minuten gleich wieder auf den Nullpunkt. Schade drum eigentlich.
Ja, du hast den Matchplan von Würzburg angesprochen. So war dann der Matchplan vom 1. FC Nürnberg über den Haufen geworfen. Es war ja im Prinzip die erste richtige Torchance oder die erste Annäherung überhaupt von Würzburg auf das Tor des FCN, auf das Tor von Raphael Schäfer. Und war ja unmittelbar, glaube ich, nachdem da Neumann, glaube ich, an seinem Defibrillator rumgenestelt bekam, gab es dann diesen Zweikampf, Daniel, im Mittelfeld, wo Jan Würzburger sich dann einfach durchsetzt, dann legt, glaube ich, Soriano raus auf Rama und der darf dann einfach laufen. Bretschko steht irgendwo in der Weltgeschichte rum. Naja, und dann macht Behrens auch nicht so die allerbeste Figur und auf einmal steht's halt 1:0.
Man könnte, aber da will ich jetzt auch nicht zu gemein sein, aber man könnte, glaube ich, da vorher einen Foul gegen den Club pfeifen, weil ich finde schon, dass bei dieser Balleroberung, ich weiß gar nicht, wer da vorne zum Kopfball hochspringt, aber der stützt sich da schon arg auf und drückt den Klubberer runter. Aber das ist halt so ein, okay, das wird dann halt an der Spielsituation da vorne irgendwo im Mittelfeld noch nicht gepfiffen. Und ja, und dann hast du recht. Und dann darf der da einfach durchmarschieren und ist so ein bisschen so ein gespiegeltes Robbentor, sage ich jetzt mal, ne? Also so einen kurzen Spurt anziehen, dann in die Mitte und dann von der 16er Linie einfach mal abziehen. Jetzt halt hier nur von der linken Seite her und nicht von der rechten. Aber was mich da halt auch wieder so geärgert hat, ist, dass Bretschko da so völlig indisponiert irgendwo steht. Der deckt da außen den Passweg zum Flügel ab, also so zur Eckfahne. Da steht aber gar keiner. Und klar, Behrens, der rutscht dann aus, das ist halt Pech, blöd gelaufen und dann kommt er halt auch nicht mehr hin und dann ist die Schussbahn mehr oder weniger frei. Aber eigentlich meiner Meinung nach schon was, was man irgendwie vorher, also den darf man da gar nicht so frei zum Schuss kommen lassen. Und da, ich habe es mir jetzt dann auch in der Wiederholung nochmal angesehen, ich weiß nicht, was Bretschko da hinten abdecken will, also wo der da steht.
Ich habe ja so ein bisschen die Vermutung, dass er einfach schon die 3 Meter gefühlt von ihm wegsteht, weil er irgendwie mit der Flanke rechnet, um ihm da wenigstens ein Stück entgegenkommen zu können, dass der Außenweg zugemacht wird. Aber auch dafür steht er meiner Meinung nach zu weit weg. Also ja, definitiv kein gutes Zweikampfverhalten von Miso Bretschko und ja, Hanno Behrens sieht halt einfach bescheuert aus, kann dann ja in der Situation natürlich nicht mehr viel machen. Da hätte ein bisschen besseres Schuhwerk vielleicht auch noch den Treffer verhindern können. Was dann geschah, und das ist, glaube ich, das, was die meisten FCN-Fans an diesem Wochenende dann so richtig, richtig gestört hat, war, dass eigentlich nichts mehr kam. Der erste FC Nürnberg völlig von der Rolle, 35 Minuten lang, dann so ein bisschen da durchs Spiel gekrebst und Würzburg tatsächlich, dann alles unfassbar einfach gemacht. Also da kamen einfachste Pässe nicht mehr an, da konnten Bälle nicht mehr angenommen werden. Es wurde gefühlt jeder Zweikampf verloren. Diese 30 Minuten, gerade bis zur 40. Minute, da musste man doch wirklich froh sein, Rainer, dass Würzburg das nicht konsequenter bestraft hat.
Genau so sieht es aus, ja. Also ich habe dann schon gemerkt, nichts passiert. Ich habe jetzt auch, das ist jetzt vielleicht mein persönliches Empfinden, aber ich habe auch kein Aufbäumen recht feststellen können in der Mannschaft. Es sah manchmal wirklich planlos aus, die Sache. Und was mir jetzt in letzter Zeit extrem aufgefallen ist, es ist die rechte Seite mit Bretschko äußerst anfällig für sämtliche Gefährlichkeiten, die dann vom Nürnberger Tor entstehen können. Und was leider auch eine Sache ist, die mir noch mehr Kopfzerbrechen bereitet, ist die Offensive bei uns vorne. Egal, wer vorne in der Spitze steht, ob es Matthäus ist oder Ishak. Es ist einfach, da kommt nichts, da ist keine Gefahr, null, nichts, kaum eine Möglichkeit, irgendwas, dass er irgendwie steht, dass er irgendwie angespielt werden kann. Und das ist das, was mich dann eigentlich so richtig beunruhigt hat während dem ganzen Spiel, dass da das Tor, das ist da nie in der Luft gelegen für uns. Eher für Würzburg als wie für den FCN. Und das ist das, was mich eigentlich schon die letzten Spieltage über immer etwas nachdenklicher bereitet und ich mir immer denke, jetzt kommt ein starker Gegner mit Stuttgart, wie will man da bestehen können? Also das ist zurzeit wirklich eine traurige Situation, die wir haben.
Daniel, es war ja Georg Markreiter, der nach dem Spiel meinte, man muss dann in solchen Situationen auch einfach ruhiger sein, sein Spiel durchziehen und nicht irgendwie in so eine Hektik, in so einen Aktionismus verfallen. Ist es aber genau das gewesen, was eben passiert ist?
Also Aktionismus habe ich da nicht gesehen. Im Gegenteil, also die Mannschaft ist dann komplett lethargisch geworden. Das hat mich eben so verwundert. Also wenn jetzt wenigstens Aktionismus ausgebrochen wäre und man gesagt hätte, jetzt haben sie völlig kopflos irgendwie da alles nach vorne geworfen und sind da angestürmt und dann haben sie sich einen blöden Konter gefangen, dann ist das auch ärgerlich, aber man könnte es noch irgendwie erklären. Aber warum die Mannschaft gegen Würzburg, die jetzt ganz ehrlich nicht die Fußballmacht sind, also vor denen muss man jetzt nicht da irgendwie die Hosen voll haben, und dass man sich von denen mit einem 1-0 nach 10 Minuten komplett aus der Ruhe bringen lässt und dann überhaupt nicht mehr Fußball spielt, sondern dann sagt, na gut, dann klappt das halt nicht, obwohl das die ersten 10 Minuten gut funktioniert hat, dann dreschen wir halt jetzt wieder die Bälle hoch und weit vor. Und ich möchte da vielleicht auch Rainer nicht widersprechen, aber vielleicht so ein bisschen auch die Stürmer in Schutz nehmen, weil was sollen die denn da vorne machen? Was soll denn Ishak machen, wenn er nie einen Ball bekommt? Außer, also er hat ja nicht mal die Hohen und Weiten auf sich bekommen, sondern die Hohen und Weiten sind ja entweder ins Tor aus oder direkt dem Torwart in die Arme geschossen worden. Und auch in den letzten Spielen, Matthäus kann ja auch nicht aus einem luftleeren Raum ohne Ballkontakt ein Tor schießen. Also ich glaube, dass die durchaus auch besser in Szene gesetzt werden könnten, die Stürmer beim Club, wenn man halt mal so wie jetzt in den ersten 10 Minuten einfach mal den Ball laufen lässt, ein bisschen rumspielt, sich einfach mal über Kombinationsspiel so ein bisschen Sicherheit holt, die Würzburger dann auch einfach so ein bisschen müde spielt, in Anführungsstrichen, auch wenn die jetzt natürlich dann in der ersten Halbzeit sicherlich noch nicht irgendwie an die Grenzen der Fitness geraten, aber trotzdem ist es ja so, ein Passspiel kann ja auch so ein bisschen einlullend sein und dann geben sich da auch, glaube ich, natürlich Chancen draus und dann kann auch ein Ishak da irgendwie mal sich in Szene setzen, aber wenn er über eine halbe Stunde keinen einzigen Ballkontakt hat, weiß ich nicht, wie er da Torgefahr entwickeln soll.
Ja, also dass man jetzt nicht, also nicht, dass ich Georg Markreiter was in den Mund lege, also Originalton war, wir tun uns aktuell schwer gegen diese zwei tiefstehenden Viererketten, da müssen wir ruhiger werden und geduldiger auf unsere Chancen warten. Was ich dann da in den Zeilen reingelesen habe und Aktionismus genannt habe, ist aber eben genau das, was du sagst, lange, hohe Bälle eben nicht mehr und das, was er eben sagt, ruhiger werden, geduldiger auf die Chancen warten, einfach vielleicht auch mal den Stiefel runterspielen und genau das ist eben nicht geschehen und von Sturmlauf beim FCN, naja, da sind wir in den letzten Wochen ja sowieso weit entfernt gewesen. Ich denke, wir sind uns auf jeden Fall alle sehr, sehr einig, dass trotz zweier richtig, richtig guter Kopfballchancen nach Ecken dann in der, ich glaube, 44. und 45. Minute durch Behrens und eben Markreiter, ja, das 1-0 letzten Endes doch noch das glückliche Ergebnis eigentlich für den FCN war, denn wir haben es jetzt gar nicht so groß thematisiert, aber oder Rainer hat es so ein bisschen angesprochen, eben über die rechte Abwehrseite vom FCN, da kamen immer wieder Vorstöße, da gab es dann Flanken auf eben Duckfuss, auf Soriano war das, der dann außen ans Netz schoss, Duckfuss hatte dann noch die Chance, Kurzweg auch wieder der, ja, über die rechte Seite Pretschko dann da blöd aussehen hat lassen, aber dann das Tor zum Glück verfehlt hat. Also Raphael Schäfer musste zwar nicht so richtig eingreifen, aber ja, die Chancen waren eigentlich da für die Würzburger und wenn die das konsequenter zu Ende schießen, zu Ende spielen und zu Ende schießen dann am Ende auch, dann steht es wahrscheinlich nicht 1-0 und dann sind vielleicht auch beide Ecken längst hinfällig. Wir werden uns gleich bei Total Beklubbt über die zweite Halbzeit unterhalten, denn ja, es gab mal wieder das Joker-Tor durch Cedric Teuchert, wie schon in der vergangenen Woche. Und Teuchert stand auch noch bei einer weiteren Entscheidung im Mittelpunkt. Da ging es um einen Elfmeter. Am Ende gab es, wie gesagt, das 1-1. Was wir daraus mitnehmen aus diesem Spiel, das hört ihr gleich bei Total Beklubbt auf meinsportradio.de.
This is GFL Football.
Die German Football League. Jedes Wochenende live auf meinsportradio.de. Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Wir möchten über die zweite Halbzeit des Spiels Würzburger Kickers gegen 1. FC Nürnberg sprechen. Rainer und Daniel sind immer noch zu Gast hier bei Total Beklubbt. Und der zweite Durchgang gestaltete sich nett formuliert sehr zäh. Also das war dann so ein bisschen eigentlich das Spiel, das Michael Köllner ja auf der Pressekonferenz vor dem Spiel auch prognostiziert hatte. Würzburg sehr tief, zwei Viererketten dicht gestaffelt voreinander und der FCN dann ja mal mehr schlecht als recht mal wieder auf dem Weg Richtung Tor, wobei ja der eben oftmals verstellt war. Rainer, wie hast du diese 45 Minuten beziehungsweise vielleicht erstmal die 27 Minuten bis zum Ausgleich oder waren es 27? Nein, es waren nicht 27, es waren noch viel länger, es waren 35 bis zum Ausgleich, Entschuldigung, erlebt, weil der FCN tat sich ja dann doch gehörig schwer gegen eben ja zwei dicht gestaffelte Viererketten.
Ja, wie wir es gerade schon angesprochen haben, ich habe halt immer so das Gefühl, dass der Stürmer vorne nicht in Szene kommt. Daniel hat es auch sehr gut angesprochen. Was soll er auch machen, wenn er keinen Ball erhält? Das ist jetzt so, das, was ich mir auch nicht erklären kann. Man hat ja dann gemerkt, irgendwas hat beim Trainer nicht gepasst in der ersten Halbzeit. Vielleicht ist es eine Vorgabe, dass er festgestellt taktisch mit Ishak vorne, er muss vorne die Tore machen und er darf nicht zu weit zurückkommen. Dann wechselt er ja in der 57. Minute genau diesen Stürmer aus und bringt Teuchert. Und Teuchert ist dann im Spiel und komischerweise wird es dann auf einmal vorne gefährlicher wie die letzten 30 Minuten der ersten Halbzeit. Und das ist schon eine Frage, die mich halt auch so beschäftigt hat. Was ist da der große Unterschied? Es sind zwar nicht groß viel neue Chancen entstanden, aber ich hatte dann das Gefühl, als Teuchert ins Spiel kam und wieder mehr und umso länger das Spiel dauerte, umso gefährlicher wurden wir. Und dann kam auch bei mir wieder so das Gefühl auf, wenn jetzt Würzburg nicht groß was reißt, dann haben wir vielleicht doch noch die Chance, dass wir einen Ausgleich erzielen und vielleicht dann sogar noch, wenn es ganz blöd läuft, als Sieger vom Platz gehen. Und das war jetzt so mein Gefühl in der zweiten Halbzeit durch die Einwechslung. A, vielleicht eine taktische Umstellung und B, vielleicht auch ein Signal an die Mannschaft, Leute, ich will einfach als Trainer, dass ihr euch jetzt ändert, euch reinhaut in das Spiel und das hier nicht so abschenkt, sondern wirklich den Fans auch was zeigt und einen Impuls vielleicht auch in die Mannschaft gibt durch diese Einwechslung von Teuchert.
Daniel, ich hatte gerade eben ja schon versehentlich diese 72. Minute angesprochen. Zu dem Zeitpunkt war nicht nur Teuchert eingewechselt worden, sondern auch schon Hufnagel für Kempe, der sich verletzt hat. Muskelfaserriss am Oberschenkel, wie lange ausfallen wird, ist noch nicht bekannt. Aber ist es jetzt vielleicht ja zu leicht zu sagen, Teuchert ist einfach auch ein anderer Spielertyp als Ishak? Ishak ja doch eher so der bullige, stämmige Mittelstürmer, Strafraumstürmer, der eben womöglich auch einfach nicht diese Qualitäten hat oder andere Qualitäten hat als Teuchert, der ja dann auch Tempo mitbringt, eine gewisse Dribbelstärke mitbringt und vor allen Dingen Ishak halt auch jemand, der eigentlich nicht so viel Erfahrung mit seinen Mitspielern hat. Ist es zu einfach, es darauf runterzubrechen?
Das weiß ich nicht. Also wirkt halt irgendwie so, dass die zwei entweder unterschiedliche Stürmertypen sind oder es offenbar taktische Maßgabe ist, dass man halt Ishak die klare Anweisung mitgibt, du bleibst da vorne wie der Fels stehen so ungefähr und wartest halt, bis du angeschossen wirst. Und Teuchert gibt man halt einfach mehr Freiheiten oder er wird eben explizit mit dieser Joker-Rolle eingewechselt und gesagt, so jetzt nutz mal deine Schnelligkeit, weil die anderen werden jetzt langsam müde, so ab der 60. Aber es stimmt schon, wie Rainer sagt, sobald Teuchert da auf dem Platz steht, hat man zumindest das Gefühl, es würde so ein bisschen was gehen. Also du hast jetzt nicht irgendwie da Chancen-Minutentakt, aber zumindest ist mal so ein bisschen mehr Bewegung vorne drin, dass man irgendwie auch einfach mal sagt, es wird halt mal vorne irgendwie ein bisschen was probiert, vielleicht bringt mal eine Ecke raus und man kann sich dann so mal annähern. Und das hat ja irgendwie in der ersten Halbzeit dann bis auf diese zwei Chancen dann in kurz vor Halbzeit überhaupt nicht funktioniert. Und hinten raus dann jetzt so, wie gesagt, ab der 60. wird's da dann irgendwie wieder so ein bisschen gefährlich. Oder es war zumindest wieder ein bisschen mehr Esprit drin im Spiel. Und das kam tatsächlich dann mit Teuchert. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, also ist denn Fußball wirklich so einfach, dass der Trainer sich draußen hinstellt und sagt, so jetzt macht's aber mal wieder ein bisschen Dampf, damit die Zuschauer was zu sehen bekommen. Und auf einmal klappt's dann wieder. Also das wäre ja dann doch zu einfach, wenn es so funktionieren würde, weil ich verstehe auch nicht, warum man sich durch ein Gegentor nach der 10. Minute völlig aus dem Konzept bringen lässt und dann aber durch so eine Einwechslung auf einmal wieder den Faden zurückfindet. Also das ist wahrscheinlich eine Frage, die keiner beantworten kann, weil sonst würden wir wahrscheinlich hier keinen Podcast machen, sondern wären hochbezahlte Trainer, wenn wir es könnten.
Ja, schön wäre es, oder manchmal auch nicht, je nachdem. Ich finde, die ganze Situation ist halt so ein bisschen komplizierter wahrscheinlich auch. Also die Geschichte ist ja, dass jetzt nicht nur Ishak da irgendwie in der Luft hängt. Das geht ja Matthausch eigentlich kein Stück anders. Matthausch hatte ja, ich glaube, Rainer hatte mir das oder hatte das letzte Woche in unsere Gruppe geschrieben beim Aue-Spiel. Matthausch hat ja nicht einen einzigen Zweikampf gewonnen gegen Aue, wo man sich auch denkt, heieiei, wie kann denn das passieren? Aber also es ist ja jetzt, wie gesagt, kein Problem, dass Ishak explizit alleine mit sich rumträgt. Das hat Baumann mit sich rumgetragen im Spiel gegen Hannover, meine ich, oder gegen St. Pauli, ich weiß gerade gar nicht mehr, welches Spiel er dann in der Startelf bestritten hat. Ishak trägt das jetzt jedes Mal mit sich rum und auch Matthausch hängt da vorne so ein bisschen in der Luft und vielleicht profitiert eben Teuchert genau davon, dass er jetzt relativ spät immer ins Spiel kommt, wenn dann, ja, Michael Köllner auch bereit ist, das Risiko zu gehen. Zum Beispiel dann eben Pretschko rauszunehmen, Sally dafür zu bringen, Hufnagel, der ja dann doch eher auch ein offensiverer Spieler ist als Kempe. Und generell war mein Eindruck dann eben auch, dass der erste FC Nürnberg deutlich höher geschoben hat, dann auch gegen Mitte, Ende der zweiten Halbzeit, dass dann Möwald eben auch sich nur relativ knapp hinter Teuchert aufgehalten hat und nicht relativ weit hinten im Mittelfeld versucht hat, von dort die Fäden zu ziehen. Und dass dann all das eben zusammenspielt und dann mit Teuchert eben aber auch ein wendiger, schneller Spieler da vorne drin steht, der sich dann, und jetzt müssen wir vielleicht einfach mal übers Tor reden, ja, da einfach auch gut löst. Andersrum natürlich auch von Würzburg einfach Mutterseelen alleine gelassen wird. Aber Behrens hat dann zum Glück den Blick dahin, Daniel, und dann natürlich ja das Tor auch einfach gut macht, genau gegen die Richtung von Siebenhandel ja einschiebt und so dann sein zweites Joker-Tor innerhalb von einer Woche letzten Endes macht, ist es letzten Endes dann eben doch die Kombination aus all diesen Faktoren, denn es war ja dann eben nach Möwald-Flanke Sally, der da unter anderem das Kopfballduell eben auch gewann.
Ja, also es wird ja immer wieder danach geschrieben, jetzt Teuchert endlich mal in die Startelf, den muss man doch da bringen, das hat er sich doch verdient. Und ich finde es halt ganz bezeichnend, dass auch selbst Teuchert dann nach dem Spiel im Interview sowas gesagt hat wie, ich bin aktuell mit meiner Joker-Rolle ganz zufrieden, ich habe noch Trainingsrückstand, bin noch nicht so ganz fit. Und das finde ich schon sehr bezeichnend, wenn der Spieler das selber sagt, weil das deutet dann schon darauf hin, dass er sich da, glaube ich, schon sehr bewusst drüber ist, dass er halt einfach davon profitiert, wenn er da am Ende kommt, wenn er von dieser etwas risikofreudigeren Spielweise profitieren kann und dann halt auch seine Tore macht. Und deswegen, ich glaube, Felix, wir hatten die gleiche Diskussion schon mal. Ich bin kein großer Freund davon, den von Anfang an zu bringen, weil ich glaube, da wird er halt dann einfach vorne verheizt und dann steht er auch genauso alleine wie die anderen vorne rum die ersten 60 Minuten. Bloß dann hat er halt das Problem, dann ist er selber platt hinten raus und dann kann er da hinten auch nicht mehr glänzen in den letzten Minuten. Und ja, ich möchte jetzt auch seine Leistung da oder sein Tor überhaupt nicht schmälern, wirkt aber für mich tatsächlich auch eher so ein bisschen wie ein Zufallsprodukt. Also Schalli behauptet die Flanke so ein bisschen, da wird so ein bisschen rumgestochert, dann Behrens weiß man nicht genau, kriegt er den Ball oder nimmt er den Schalli einfach weg und dann legt er ihn so rüber. Und klar, das ist toll gemacht von Teuchert, der hat sich dann schon in den freien Raum hinter der Abwehr abgesetzt und schiebt ihn dann auch noch seelenruhig, wirklich total abgeklärt gegen die Laufrichtung des Torwarts ein. Also das ist total cool gemacht und so, aber es wirkt jetzt auch im Vorfeld nicht wie so ein richtig schöner, rausgespielter Spielzug, sondern eigentlich war es eher so der Unfähigkeit von Würzburg geschuldet, dass sie halt da hinten erst die Flanke nicht verhindert haben, dann bei diesem Gestocher den Ball nicht wegbekommen haben und dann auch noch die Pass einmal quer durch den 16er zugelassen haben. Und klar, dann trotzdem gut gemacht, aber wirkte jetzt auch für mich jetzt nicht wie ein toller Spielzug, den man sich irgendwie im Lehrbuch dann nochmal anschauen würde.
Rainer, der erste FC Nürnberg bestrafte dann so ein Stück weit eben einfach die Passivität der Würzburger, die sich ja wirklich in der zweiten Halbzeit bis auf eine Situation, an die ich mich erinnern kann, da hat Soriano Schäfer mit einem Kopfball geprüft, da musste Schäfer tatsächlich den Ball über die Latte lenken, aber ansonsten kam von Würzburg halt wirklich gar nichts, oder sehr, sehr wenig zumindest. Da hat der erste FC Nürnberg dann eben ja die Würzburger dafür bestraft. Das ist, glaube ich, jetzt, ich weiß gar nicht, das 9. Gegentor oder sowas in den letzten 10 Minuten, dass sie da kassieren. Also es ist unfassbar, wie viel Punkte sie in den letzten Minuten abschenken. Wie hast du dieses Tor gesehen, Rainer? Und vielleicht nochmal zu eben genau diesen Dingen, die wir gerade angesprochen haben. Ist es ja für Teuchert auch einfach dann leichter, in eine ohnehin offensivere, ausgerichtete Mannschaft reinzukommen? Oder wäre er halt genauso untergegangen wie Ishak im ersten Durchgang?
Ja, ich glaube, Daniel und ich haben da manchmal immer die gleichen Ideen. Ich sehe das nämlich auch so. Ich würde den auch nicht von Anfang an bringen. Hat das mit dem Trainingsrückstand zu tun. Das ist auch mal gut, wenn das mal ein Spieler so einsieht. Und ich glaube genau, das ist die taktische Ausrichtung auch von Kölner, dass er sagt, den bringe ich, der ist dann laufstark, sprintschnell, der hat dann noch die notwendige Kraft, um einfach den schon etwas müderen Gegner vielleicht hier in Bedrängnis zu bringen und durch seine Schnelligkeit einfach genau solche Tore zu erzielen, die er halt jetzt auch in der letzten Zeit, ne, gemacht hat. Und ich kann mir vielleicht auch vorstellen, dass das vielleicht auch so vielleicht ein bisschen ein Matchplan war vom Kölner, dass er sagt, okay, die werden da jetzt schon extrem verteidigen, aber irgendwann werden die auch müde werden oder die Konzentration lässt nach, weil die Kraft nachlässt und dann sind genau solche Spieler vonnöten, die dann da noch die Fitness haben, um da einfach ja, für so dumme Bälle, wie du gerade gesagt hast, Daniel, das schaut zufällig aus, dass er den Ball bekommt. Sie können den Ball da so spielen, Nürnberg, weil es vielleicht auch genau das ist, dass Würzburg da im Kopf nicht mehr so fit ist und vielleicht in den Beinen auch nicht mehr. Und genau das sind diese Sekundensachen, die dann einfach so eine gefährliche Situation entstehen lassen. Das ist das vielleicht, was Teuchert den großen Unterschied macht zu seinen anderen Sturmpartnern. Ganz einfach, dass er die notwendige Fitness dann noch hat im Spiel, dann ab der letzten Viertelstunde einfach noch diese Fitness zu haben, gefährlich vors Tor zu kommen. Was vielleicht dann er nicht mehr hätte, wenn er von der ersten Minute an auf dem Platz steht. Wie du gerade gesagt hast, Daniel, dann ist vielleicht ab der 60. Minute oder 65. bei ihm auch die Luft raus. Und dann würde er einen Ball hingespielt bekommen und jeder sagt, naja, wenn er eingewechselt worden wäre, hätte er noch die Kraft gehabt, aber so kann er den Ball gar nicht mehr erlaufen.
Man muss ja auch mal sehen, wo Würzburg steht, ne? Also die stehen natürlich mit dem Rücken zur Wand aktuell. Für die ist klar, dass die jeden Punkt brauchen. Und dann, klar, ist auch im Vorfeld natürlich klar, hey, die werden hinten raus, werden die alles nach vorne werfen müssen, weil bei denen kann jeder Punkt über Klassenverbleib oder Abstieg entscheiden. So und ist es, dann hast du natürlich auch ein Vorteil, wenn du dann sagst, hey, dann spielen die halt nicht mehr mit zwei Viererketten, sondern ist hinten im Grunde alles aufgelöst, sondern die haben dann vielleicht noch zwei zur Absicherung hinten stehen und dann kann halt ein Schneller wie Teuchert da genau durch die Lücken sprinten. Aber wenn du den von Anfang 60 Minuten bringst und dann hat der da, spielt er gegen zwei Innenverteidiger, die ihm halt 60 Minuten auf die Socken hauen, dann kann ich mir auch nicht so vorstellen, dass er da so brilliert.
Das ist natürlich aber auch dann so eine Geschichte, das wäre ja der Matchplan gewesen, wenn Rama nicht in der 10. Minute getroffen hätte. Ne? Das ist dann halt auch wieder die Geschichte. Ich glaube, ich habe bei Clubfans United, hatte ich es gelesen, da schrieb dann entweder was Andreas oder Florian, schrieb, dass Teuchert einfach eins besitzt und das besitzen aktuell alle anderen Clubspieler nicht und das ist Unbekümmertheit. Und vielleicht ist am Ende tatsächlich das die ganz einfache Antwort darauf, warum er aktuell das Tor trifft und sonst eben keiner.
Da möchte ich kurz widersprechen. Ich finde, Jagpa kommt gerade auch mit so einer angenehmen Unbekümmertheit daher, obwohl er so alt ist, in Anführungsstrichen. Aber bei dem finde ich es auch manchmal, dass er einfach manchmal frech ist, dass er auch manchmal einfach irgendwas probiert und selbst wenn es dann halt nicht klappt, mein Gott, dann haut er halt mal die Flanke irgendwie komplett auf die Tribüne, aber zumindest war halt mal irgendwie mal was da, was irgendwie ein bisschen spielerisch für ein Highlight gesorgt hat. Und das ist halt so, was ich bei den anderen dann irgendwie total vermisse. Also Jagpa, vielleicht können wir das an der Stelle noch ganz kurz einwerfen, oder habe ich ja schon, hat mir da wirklich zunehmend besser gefallen, jetzt auch in dem Spiel wieder. Der konnte jetzt alleine auch nichts alles rausreißen, aber ich fand den sehr erfrischend.
Ja, stimme ich absolut zu, wenngleich er gegen Aue meiner Meinung nach noch deutlich stärker war. Er hatte ja jetzt auch gegen Würzburg war seine Passquote nicht sonderlich gut, aber ich stimme dir zu, der ist wenigstens jemand, der was versucht, der da ein spielerisches Element versucht irgendwie reinzubringen, aber Teuchert eben von den Offensivspielern, das ist ja Jagpa dann doch eher nicht vielleicht der Einzige, der so ein bisschen unbekümmert daherkommt. Bevor wir uns jetzt hier völlig verquatschen, noch eine Situation. In der 65. Minute geht Cedric Teuchert in den Strafraum mit dem Ball und dann bekommt ihn Neumann, der Würzburger Verteidiger, an die Hand. Ich hoffe, ihr habt die Situation noch vor Augen. Daniel, ist das für dich ein Elfmeter?
Ja, also der Ball springt an den ausgestreckten Arm. Der Arm wird auch in dem Moment nach vorne ausgestreckt und dann schaufelt der ja den Ball mehr oder weniger weg und verschafft sich dadurch eindeutig einen Vorteil, weil der Ball nämlich sonst an ihm vorbeigeflogen wäre und Teuchert ja auch den Schritt rüber macht und dann sicherlich zumindest einigermaßen frei aufs Tor hätte schießen können. Und also wenn das kein Handspiel und kein Elfmeter ist, dann weiß ich nicht, was es ist.
Rainer, siehst du das genauso?
Ich denke, es wird im Regelbuch genauso dargestellt, dass das ein Handspiel war, was dieser Abwehrspieler von Würzburg gemacht hat. von der Kamera aus super zu sehen. Also ich hätte da sofort Elfmeter gepfiffen. Ich weiß bloß wieder nicht, wo steht der Schiri. Das ist immer die einzige Ausrede, die ich gelten lasse. Wo steht der Schiri? Wie kann er hinschauen? Aber ganz ehrlich, wenn man, das ist jetzt das Problem vielleicht beim Schiedsrichter, das war, glaube ich, sein 7. oder 8. Zweit-Bundesligaspiel, das er gepfiffen hat. Da fehlt vielleicht die Erfahrung im Profifußball. Aber es ist schon verdächtig, wie dieser Spieler dann den Ball spielte, müsste man dann schon erkennen, dass da die Hand mit zur Hilfe genommen wurde, um den Ball so zu spielen, wie er gespielt wurde. Also klarer würde ich ein Handspiel ja nicht kennen.
Ich mache mir jetzt keine Freunde, aber ich sage, das ist kein Elfmeter. Denn der Ball wird in allerletzter Sekunde von Teuchert mit dem Knie erst in die Richtung gelenkt. Und da steht Neumann, der eigentlich in die andere Richtung unterwegs ist, schon genauso da, dass der Arm eben draußen ist. Und also wenn du aus einem halben Meter den Ball gegen den Arm bekommst und das ist Elfmeter, dann bekommen wir sehr, sehr viele Elfmeter gepfiffen. Und wenn es der Schiedsrichter so gesehen hat wie ich, dann steht es meiner Meinung nach sogar so im Regelbuch, dass das eben kein Elfmeter sein darf. Aber ja, wir sind alle keine Schiedsrichter, ne?
Also aber es geht doch um das Erschleichen eines Vorteils, beziehungsweise das Verschaffen eines Vorteils. Und er verschafft sich ja.
Es geht doch um die Absicht. Das ist doch.
Nee. Oder? Also, das, aber sind wir, da wird ja auch immer gestritten, da wird ja auch wieder neu definiert und sowas. Aber meiner Meinung nach ist dieses Absicht gar nicht so der entscheidende Faktor, sondern halt, ob du dir einen Vorteil dadurch verschaffst. Und wenn die Hand zum Beispiel irgendwie so angelegt ist oder aus so absolut kürzester Distanz, wo man aber sagt, gut, da hättest du ihn wahrscheinlich dann aber auch gegen die Brust bekommen oder sowas, dann ist es in dem Fall ja kein Vorteil, den du dir verschaffst. In diesem Fall habe ich das aber schon recht deutlich gesehen. Und
ja, ich meine, es heißt ja dann auch immer, ja, vergrößert die Körperfläche. So habe ich das mal bei einem Handspiel gesehen, das so ähnlich war. Ich glaube, da wird jetzt viel diskutiert drüber. Das ist ja das Tolle jetzt wieder am Fußball. Drei Leute, zwei richtige oder falsche Meinungen und halt eine Kontroverse dazu. Also da werden wir uns, glaube ich, können wir heute noch 2 Stunden drüber diskutieren, ob das jetzt war oder nicht, aber das ist ja das Schöne am Fußball. Also, sonst wäre es ja langweilig.
Auf dfb.de zu lesen, dieser Bestimmung ist bereits zu entnehmen, was der Schiedsrichter als erstes zu tun hat, wenn er einen Kontakt zwischen Ball und Hand wahrnimmt. Er muss beurteilen, ob diese Berührung absichtlich erfolgt ist oder nicht. Und danach kommt alles andere. Es ist ja immer müßig. Es gab auf jeden Fall keinen Elfmeter. Ob der jetzt wirklich viel am Spielausgang geändert hat, man weiß es vielleicht auch nicht so richtig. Und man möchte es vielleicht auch gar nicht wissen. Wer weiß, was danach geschehen wäre. Auf jeden Fall hat der erste FC Nürnberg am Ende dann ein 1:1 aus Würzburg mitgenommen. Michael Köllner war damit zufrieden. Viele, viele Clubfans waren es nicht. Nichtsdestotrotz ist aufgrund des Duells am kommenden Wochenende zwischen Aue und Würzburg ja im direkten Kampf dann um den Relegationsplatz dem ersten FC Nürnberg wohl der Klassenerhalt nicht mehr zu nehmen. Und für diesen brauchen sie die Lizenz für die zweite Liga. Die ist unter Auflagen erteilt worden. Was das alles genau bedeutet, das werden wir hier bei Total Bekloppt gleich besprechen.
Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des...
Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de. Übrigens kannst du jetzt alle Sendungen auch einzeln abonnieren. Auf iTunes oder auf meinsportradio.de. Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
Der erste FC Nürnberg hat die Lizenz unter Auflagen und Bedingungen für die kommende Saison von der DFL erteilt bekommen. Daniel und Rainer sind nach wie vor bei Total Bekloppt zu Gast und wir möchten kurz darüber sprechen, was das für den ersten FC Nürnberg bedeutet. Es ist ja erstmal keine neue Situation, Daniel, für den ersten FC Nürnberg. Michael Meske, kennt es nicht anders beim Club, möchte man sagen. Wie hast du die Erklärungen von ihm auf der Vereinsseite dann aufgefasst?
Also vielleicht als kleinen Vorschub vorweg, ich bin auch kein Experte in Vereins- oder Verbandsrecht und deswegen kann ich da auch nur irgendwie das wiedergeben, was in den Medien steht und bin mir halt eben auch nicht so ganz sicher, ob ich alles verstanden habe, weil das auch alles immer so schwammig ist. Also ich weiß nicht, ob es da euch vielleicht anders geht, aber ich habe immer das Gefühl, es heißt so, also wenn eine weitere Reduzierung des Eigenkapitals nachgewiesen werden kann, also sprich ein Schuldenabbau, dann möglicherweise und so, aber da ist nie konkret diese rede davon mal, okay, was, auf wie viel muss denn da das Eigenkapital, das negative Eigenkapital, also die Schulden reduziert werden und was wird denn dann konkret als Strafe angedroht und so. Also ich habe immer irgendwie das Gefühl, das ist so schwammig, vielleicht soll das so sein, damit man sich im Nachhinein da irgendwie Verhandlungs- oder Strafspielraum, je nachdem, ob man jetzt Vereins- oder Verband ist, irgendwie vorbehalten kann. Aber so wie ich das halt eben jetzt verstanden habe, geht es halt wirklich im Kern darum, dass die Schulden reduziert werden müssten. Und Meske hat es auch genauso dargestellt und hat irgendwie gesagt, naja, wir müssen halt die Schulden reduzieren und das bedeutet auch im Umkehrschluss, dass wir halt Fixgelder und das größte Postenproblem sind halt nun mal Gehälter, Spielergehälter und so, weil die, weil da Verträge zu erfüllen sind. Und da muss man halt im Sinne der Kaderplanung darauf hinarbeiten, dass man dort halt weiter das Spielergehaltsniveau drückt. So habe ich zumindest die Erklärung verstanden.
Wenn ich gleich mal was dazu sagen darf, bevor ich Rainer dann zu Wort kommen lasse. Ich glaube ja, dass das sehr konkret formuliert ist von der DFL an die Vereine. Und dass die Vereine das einfach nur sehr schwammig nach außen weitergeben, um eben nicht auf konkrete Dinge festgenagelt zu werden von Medien, Fans und Co. Gerade bei irgendwelchen Mitgliederversammlungen etc.
Das ist in der Tat so. Also da habe ich mich vielleicht ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Also dass die Vereine, glaube ich, relativ deutlich bekommen, ist, denke ich, so. Aber das, was in die Öffentlichkeit dringt und was man halt so als Fan mitbekommt, ist immer sehr schwammig. Und es wäre durchaus auch möglich, dass der DFB relativ eindeutig einfach eine Pressemitteilung rausgibt, in der drin steht, bis zum so und so vielten, dem Stichtag muss so und so viel an Schulden abgebaut werden, sonst 3 Punkte Abzug oder so. Da könnte man ja klare Ansagen machen, aber das macht ja keine der beiden Parteien. Ich glaube schon, dass sie es wissen. Es dringt halt nur nicht an die Öffentlichkeit.
Ja, also es ist ja erstmal die DFL und nicht der DFB, aber
Entschuldigung.
Potato, Potato. Rainer, es ist ja jetzt so, dass immer von Auflagen und Bedingungen die Rede ist. Die Bedingungen sind ja folgende, die zu erfüllen sind, damit es überhaupt die Lizenz gibt. Das muss bis Ende Mai geschehen. Und dann gibt es die Auflagen, die, ich weiß immer gar nicht, was dann der Stichtag ist, aber die sind dann im Laufe der kommenden Saison zu erfüllen. Und die Auflagen sind ja unter anderem eben das, was Daniel gerade ansprach, die Verringerung des Eigenkapitals. Das war in den letzten Jahren jetzt immer 5%. Dieses Mal weiß man nicht so richtig, wie viel es sind. Beim letzten Mal ist das ja schief gegangen, deswegen gab es da eine Strafe von über 800.000 Euro. Aber jetzt geht es erstmal darum, diese Bedingungen eben zu erfüllen. Da war ja vor ein paar Jahren mal die Geschichte mit der Fananleihe und da muss ja dann der Verein nachweisen, dass der Etat wirklich gedeckt ist und dass es da Sicherheiten und Bürgschaften und allen möglichen Krims und Krams gibt. Wie ist es da bei dir um das Vertrauen in Michael Meske bestellt, dass der erste FC Nürnberg keinerlei Probleme bis Ende Mai bekommt?
Es ist schön. Tja, wie soll ich das sagen? Wir hatten einen Martin Bader, okay, ich koche jetzt da wieder was hoch, was eigentlich schon lange vergessen ist, der uns eigentlich immer gesagt hat, der Club steht absolut gut da und es gibt keine Probleme und wir erhalten die Lizenz und was ihr alle nur habt. Und dann kommt ein neuer kaufmännischer Vorstand und der sagt dann, naja, so gut schaut es eigentlich beim Club gar nicht aus. Der Vorgänger hat da sowas wie einen Schattenhaushalt geführt und eigentlich schaut es finanziell bei uns richtig miserabel aus. Er hat es zwar machen können, der Herr Bader, aber es ist halt nicht die feine englische Art. Und jetzt kommt ein Michael Meske, der sagt, das müssen wir ordentlich und sauber machen. Und er hat was geschafft, was sein Vorgänger nicht geschafft hat. Diese Clubanleihe, das wissen wir noch, die musste zurückbezahlt werden und man hatte das Geld leider nicht auf der hohen Kante. Also hat er die Mitglieder alle zusammengetrommelt und hat gesagt, okay, wenn wir weiter bestehen wollen, dann brauchen wir eine Absicherung gegenüber der Bank. Und das ist eine Grundschuld, die eingetragen werden muss. Und das hat Bader auch schon mal probiert und das hat nicht funktioniert. Und Meske hat es geschafft, aber auch nur durch das, dass er einfach klar und deutlich dargelegt hat, wie die Problematik ist und wie man es lösen kann. Und daher denke ich, werden wir mit Meske das schon schaffen können, diese Bedingungen zu erfüllen. Und da habe ich schon Vertrauen in ihn. Vor allem, was mir an Meske so gefällt, er war ja in St. Pauli auch kaufmännischer Vorstand und hat ja aus diesem Verein, den kennen wir noch alle so als, nicht marode will ich jetzt nicht sagen, aber er hat immer so einen kleinen Schmuddeltouch. Und der hat den wirklich umgebaut und wirklich das Stadion da oben wirklich eine schöne Perle hingestellt und hat es auch solide finanziert. Also daher denke ich mal, werden wir dies mit diesen Bedingungen werden wir schon schaffen können. Wie es jetzt aktuell im Club steht, weiß keiner so recht. Und was die Zukunft auch bringt, aufgrund von dem, dass wir weiterhin in der zweiten Liga verbleiben dürfen, wird eine sehr, sehr spannende Geschichte, vor allem in der finanziellen Art.
Ja, also Bedingungen sollten eigentlich nicht daran, ja, oder an Bedingungen sollte es nicht scheitern. Wenn ja, ist dann doch irgendwas gehörig schiefgelaufen. Vielleicht noch ganz kurz nochmal zu diesen Auflagen. Man kann wohl davon ausgehen, dass es wieder um 5% Reduzierung des negativen Eigenkapitals oder wie man gemeinhin sagt, Schulden gehen wird. Und ich hatte es schon angesprochen, man hat es ja einst verpasst, daraufhin diese große Strafe bekommen. Und ich glaube, das ist ein einmaliger Vorgang, wenn ich nicht ganz falsch liege in meinem Wissen. Und beim nächsten Mal droht ja dann Punktabzug, wenn das eben nicht gelingt. Der Kicker hat daraufhin dann wohl beim FCN nachgefragt und der FCN hat bestätigt, dass dieser Punktabzug für die laufende Saison vom Tisch ist. Insofern ist es scheinbar dieses Mal gelungen. Wir möchten noch über was anderes sprechen. Es gab unter anderem dann von Meske jetzt in der auf nordbayern.de was zu lesen. Die Meldung, dass der 1. FC Nürnberg die UEFA einschalten wird, denn wir erinnern uns alle an das riesengroße Talent Marius Stepinski, der als Ausnahmestürmer, als nächster Lewandowski gehandelt zum 1. FC Nürnberg kam und dann kam halt dummerweise nicht so viel. Ob das nur an ihm lag, sei dahingestellt. Auf jeden Fall wurde er dann vor 2 Jahren mittlerweile schon wieder an einen polnischen Erstligisten, und man möge mir verzeihen, wenn ich ihn völlig falsch ausspreche, Ruch Czochsow abgegeben. Und da hat er dann richtig, richtig gut geknipst. Anschließend folgte dann der Wechsel nach Frankreich zum FC Nantes. Und das waren, glaube ich, 2 Millionen Euro. Auf jeden Fall hätte der 1. FC Nürnberg davon profitieren sollen und hat diese Summe im sechsstelligen Bereich, was auch immer das dann genau bedeutet. Das kann ja von 100.000 bis 999.999 alles sein, nie erhalten. Und gerade, wir haben gerade über die finanzielle Klammheit gesprochen, da sind natürlich auch 100.000 Euro gern gesehen, Daniel. Absolut nachvollziehbarer Schritt, den der 1. FC Nürnberg da tätigt und auch tätigen muss als professionell geführter Fußballverein, oder?
Ja, vielleicht hätte man ein bisschen über die Art und Weise, wie man das kommuniziert, nämlich über die Bild-Zeitung diskutieren können, ob das vielleicht der richtige Weg ist, ob es nicht einfach besser gewesen wäre, das dann einfach als Mitteilung rauszugeben oder es halt möglicherweise irgendwie über einen Anwalt kommunizieren zu lassen, so, weil da müssen dann Anwälte eingeschaltet werden. Das hätte man vielleicht ein bisschen anders handhaben können, als soll der Bild-Zeitung gesagt haben, dass man jetzt die UEFA einschaltet. Ich finde, da sind wir halt wieder in diesen alten, etwas merkwürdigen, intransparenten Club-Kommunikationsarten, dann ein kleiner Rückfall in alte Zeiten. Aber grundsätzlich irgendwie auch so eine merkwürdige Räuberpistole, ne? Weil da denkt man ja eigentlich gar nicht dran, weil man ja immer denkt, so diese Summen, die da teilweise bei irgendwelchen internationalen Transfers hin und her fliegen, nimmt halt jeder so gesetzt, dass das dann auch immer alles klappt und dass das dann auch alles bezahlt wird, aber dass das dann offenbar auch mal nicht klappt. Aber auch da kenne ich mich zu wenig aus, um jetzt da eine qualifizierte Ansage treffen zu können, ob jetzt eigentlich die UEFA da auch der richtige Ansprechpartner ist, weil im Grunde ist das ja ein Vertrag, den man einhalten muss, und wenn dann zwei Unternehmen einen Vertrag schließen, dann muss man da halt irgendwo Klage einreichen von einem Gericht und nicht unbedingt bei der UEFA. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das jetzt mehr oder weniger nur so der, wir wollen jetzt nicht gleich mit den dicken Geschossen kommen, sondern wir reichen halt erstmal Protestnote ein, vielleicht hilft ja das schon.
Ich glaube, man reicht das zuerst bei der UEFA ein, weil sie als Verband aller europäischen Fußballvereine als erstes so mal an irgendeiner Stellschraube drehen kann oder vielleicht auch an so ein paar Fingerschrauben anziehen kann, von wegen ihr hier ein bisschen Strafe in irgendeiner Art und Weise. Und sicherlich, wenn die UEFA dann keine Handhabe hat, muss man dann wahrscheinlich auch noch weitere Schritte einleiten. Noch ganz kurz was anderes, wo wir eben jetzt einmal bei diesen ganzen Spielergeschichten und Verkäufen und Klauseln und weiß der Geier was sind. Steffen, der ja in guter Regelmäßigkeit bei uns zu Gast ist in der Sendung, zitierte auch auf Twitter die Nürnberger Nachrichten, in denen Mieske wohl sagte, dass man nicht unbedingt auf Spielerverkäufe im Sommer angewiesen sei, da es sehr, sehr viele Klauseln gäbe, 30 bis 35, ich weiß nicht, wo die herkommen sollen, bin ich ganz ehrlich, bei denen man mitverdienen könnte. Wie groß, Rainer, ist deine Hoffnung, dass man aufgrund dieser Geschichte keinen Spieler im Sommer verkaufen muss, weil wir so viel Talente in die Welt hinaus entlassen haben, dass der erste FC Nürnberg finanzielle Auflagen über diese ja, Weiterverkäufe quasi regeln kann.
Es hört sich wirklich toll an. Wenn man oft so die Bundesliga verfolgt, sieht man schon sehr viele Spieler rumlaufen, wo man denkt, ja, die haben alle schon mal bei uns gespielt. Nur ist es schon eine Zeit lang her, wo die bei uns tätig waren. Ich weiß nicht, ob die Klauseln dann so weit reichen, dass man sagt, okay, Spieler, die vor 5 Jahren noch beim Club gespielt haben, da bekommen wir jetzt noch Geld dafür. Also ich kann es mir kaum vorstellen, bei welchen es sein sollte und was das dann an Geld bringen soll. Vor allem, wenn man jetzt sagt, wenn man wirklich 30 Klauseln hat, man müsste ja jede mindestens 100.000 Euro bringen, dass man dann ja zumindest 3 Millionen übrig hat. Aber ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und würde mich natürlich extrem freuen, wenn das wirklich alles so eintrifft. Und da muss man wirklich den Hut ziehen vor den Leuten, die diese Klauseln herausgehandelt haben.
Ja, ich glaube, man braucht auch nicht Klauseln oder nicht Verkäufe aus allen 30 Verträgen oder 35, sondern ich glaube, es gibt, die Ansage ist nur, es gibt sehr viele, wenn ein paar davon greifen, ist alles gut. So habe ich es verstanden, Daniel.
So habe ich es auch verstanden, aber ich frage mich dann tatsächlich, ja gut, vielleicht ein Robert Koch oder so, wenn der jetzt nochmal für 15 Millionen weggeht, dann wäre der Club saniert, aber ich glaube, das ist auch eher unwahrscheinlich. Ja, ich finde aber eh immer diese ganze, wir verdienen dann noch, wenn die 2-3 Mal weiterverkauft werden, ist eh so eine Sache, die in den letzten Jahren dann erst so eingezogen hat, wo man dann auf einmal von irgendwo, ah ja, und hier kriegen wir noch Geld und da kriegen wir noch Geld. Ich weiß aber tatsächlich halt nicht, ob man mit sowas dann bei so Lizenzauflagen wirklich punkten kann, weil das ist ja jetzt nichts, wo man sich drauf verlassen kann, ne? Dass man sagt, ja, also wir prognostizieren, dass wenn von diesen Weiterverkaufsklauseln irgendwie 3 ziehen, dann kriegen wir so und so viel. Da werden die, glaube ich, bei der DFL, jetzt sage ich es richtig, nicht irgendwie drauf bauen, sondern dann werden die sagen, ja, das ist aber Geld, was ihr nicht auf dem Konto habt und nur das zählt bei der Lizenz.
Ja, bei den Auflagen definitiv. Da zählt ja nur, was ist am Ende da. Bedingungen werden über sowas garantiert auch nicht geregelt, denn das ist ja keine Sicherheit. Das ist ja einfach, das wäre ja Glücksspiel. Dann könnten wir ja auch jedem, dann kann ich auch sagen, ich verkaufe übermorgen 30 Spieler und kriege ich auch die Lizenz. Ja, aber du hast natürlich recht. Ich erinnere mich immer sehr, sehr gerne an Stefan Kießling und die ominösen, ich glaube, 10 Länderspiele, die er machen muss, damit der Club nochmal richtig Geld von Leverkusen bekommt. Bei 6 ist es dann geblieben. Die werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr sehen, die verbleibenden 4 Länderspiele. Also, das ist natürlich dann immer so eine Geschichte. Wir hoffen, dass es vielleicht auch einfach so langt.
Aber es wäre natürlich ein Treppenwitz der Geschichte, wenn Martin Bader so gute Verträge ausgehandelt hätte, dass jetzt nach seinem Rausschmiss dann irgendwann ein paar Jahre später auf einmal irgendwelche Geldregen auf den Club niedergehen. Dann wäre das durchaus sehr ironisch, finde ich.
Ja, wir müssen viel, viel Abbitte alle leisten.
Ja, genau.
Ich schätze auch nicht, dass es so kommen wird. Wir werden uns gleich noch dem Spiel gegen Stuttgart widmen. Vorher noch der Hinweis. Kommenden oder in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, diese Woche, da startet der NFL-Draft. Da werden Talente in der Football-Liga in Nordamerika über den Ladentisch gehen. Talente, das ist ja auch so ein Stichwort beim ersten FC Nürnberg. Und ihr könnt das Ganze live auf meinsportradio.de verfolgen ab 1.30 Uhr, wie gesagt, am Freitag in der frühesten Früh geht die erste Runde da über den ja, Tisch oder die Spieler in der ersten Runde werden dann da gedraftet. Die nächsten Runden dann in den kommenden Nächten darauf. Auch das hier bei meinsportradio.de. Und Christian Schimmel von derdraft.de analysiert und bewertet das für euch. Also wenn ihr euch für Football interessiert, schaltet ein oder hört es euch dann am nächsten Morgen auf unserer neuen Website an meinsportradio.de. Und wir sprechen gleich mit Daniel und mit Rainer über die anstehende Partie gegen den VfB Stuttgart am kommenden Samstag.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. meinsportradio.de.
im Nachtprogramm. Christian Schimmel von derdraft.de verfolgt für euch live den NFL Draft 2017.
Freitag, den 28. April ab 1.30 Uhr und Samstag ab 0.30 Uhr und wieder ab 17.45 Uhr.
Sei dabei und nutze den Hashtag MSRDraft für deine Kommentare und Posts im Netz. Der NFL Draft auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Am Samstag empfängt der 1. FC Nürnberg den VfB Stuttgart. Die Stuttgarter führen zum Zeitpunkt unserer Aufnahme im Spitzenspiel der zweiten Bundesliga 2:0 gegen Union Berlin. 45 Minuten sind darum. Es ist ein unfassbarer Lauf, den sie jetzt auch in der Rückrunde hinlegen, führen aktuell die Tabelle an. 8 Siege wären es jetzt mit dem gegen Union. 4 Unentschieden, nur eine Niederlage gegen Greuther Fürth. Rainer, es wird verdammt schwer. Das steht definitiv fest, oder?
So schaut's aus, ja. Wenn man so die letzten Spiele vom FCN anschaut und Revue passieren lässt und so wie wir heute schon wieder gesprochen haben, muss man sich wahrscheinlich damit anfreunden, dass wir da nicht groß was reißen und auch nicht mit einem großen Erfolg vom Feld gehen. Vielleicht gilt die Regel, dass irgendwann mal jede Serie reißen muss und wir vielleicht doch schaffen, Stuttgart was abzutrotzen und wir als Sieger vom Platz gehen. Allein der Glaube daran fehlt mir leider derzeit.
Ja, Stuttgart strauchelt in Franken oder sowas würde dann wahrscheinlich getitelt werden. Kevin Möwald.
Wahrscheinlich, ja.
Kevin Möwald fehlt. Daniel, 5. gelbe Karte ja gegen Würzburg kassiert. Ja, womöglich am Ende sogar das beste Spiel für ihn, um auszusetzen. Oder siehst du es nicht ganz so fatalistisch?
Also ich prophezeie, dass das ein Spiel wird, wo der Club sehr gut spielt, aber dann trotzdem verlieren wird. Also weil das ist irgendwie so ein Club-Ding, dass man dann gegen die großen Mannschaften immer total gut mitspielt und alle sagen, ja, also wenn mit der Leistung, wenn man das jetzt in die nächsten Spiele rüber retten kann, dann muss man doch irgendwie Aue oder Würzburg oder sonst was vom Platz fegen und da klappt es dann wieder gar nicht. Deswegen, ich denke, dass das ein gutes Spiel wird vom Club, aber ich weiß, dass du immer einen Tipp hören willst dann am Ende und dadurch, dass Stuttgart gerade so mitten im Aufstiegsrennen drin sind, die sind heiß, die sind motiviert und kann mir auch im Hinspiel, glaube ich, 3-1 unter die Räder geraten, der Club, deswegen vermute ich, dass das jetzt auch irgendwie so ein 2-0 für Stuttgart dann wird.
Du hast es schon angesprochen, 2-0, eine Sache, die haben wir jetzt völlig unter den Tisch fallen lassen, aber ich möchte noch eine ganz kurze Prognose hören. Wer steht im Tor? Was denkt ihr? Wird es Thorsten Kirschbaum oder wird Raphael Schäfer tatsächlich als Nummer 1 jetzt ja die Saison beenden, noch ein paar Spiele im FCN-Trikot dazubekommen, Rainer?
Puh, heiße Frage. Da hätte ich lieber einen Tipp abgegeben für
Darfst
Spiel.
Du musst du sowieso noch.
Also ich denke, dass er Schäfer wieder im Tor lassen wird. Einfach, um nicht sich nachsagen lassen zu müssen, der Spieler braucht nur in der Zeitung kurz sich beschweren und dann wird er automatisch aufgestellt. Ich denke, da wird er eine disziplinarische Maßnahme einfach ergreifen und sagen, so Junge, diesmal bist du nochmal draußen, beim nächsten Mal schauen wir mal. Naja, der Tipp, der ist natürlich relativ schnell rausgehauen. Ich schätze, dass wir, wie du gesagt hast, Daniel, sehr gut mithalten. Und dann leider kurz vor Schluss doch noch das 1-0 kassieren und leider verlieren werden.
Also so wie gegen Hannover, ne?
Ja, genau. Das sehe ich genauso.
Daniel, siehst du Raphael Schäfer auch im Tor?
Ja, also meine Vermutung ist, dass Kölner ja auch irgendwie nachgesagt wird, dass er irgendwie auch guter Diplomat ist. Gut, da passt jetzt diese öffentliche Beschwerde, wenn ich sie mal so nennen darf, nicht rein. Aber ich glaube, dass er einfach Schäfer dann spielen lässt und der darf jetzt auch quasi in Ruhe nochmal im Tor da seine Saison zu Ende spielen und auch seine große Clubkarriere beenden und dass man hinter der Kulisse dann oder hinter den Kulissen dann irgendwie Kirschbaum schon gesagt hat, hier, halt meinen Ball flach, nächste Saison spielst du von Anfang an auch die ganze Vorbereitung mit und da bist du als Nummer 1 gesetzt. Auch wenn man jetzt nicht weiß, was mit Bredlow ist, ob der dann schon da mit angreift. Aber ich vermute tatsächlich, dass Schäfer jetzt die letzten Spiele bis zum Ende noch seine Abschiedstournee spielen darf.
Wir dürfen gespannt sein. Wenn Thorsten Kirschbaum nicht als Nummer 1 in den Sommer geht, wird es, denke ich, ein heißes Rennen, dass er sich mit Fabian Bredlow da liefern wird. Da hat der 1. FC Nürnberg ja tatsächlich ein durchaus ja großes Torwarttalent aus Halle verpflichtet. Ich muss ja natürlich auch noch was tippen. Also Ich sehe es ehrlich gesagt nicht so positiv wie ihr. Ich glaube, dass der erste FC Nürnberg genau wie im Hinspiel deutlich seine Grenzen aufgezeigt bekommen wird vom VfB Stuttgart. Und ich fürchte, wir werden wieder mit 1-3 verlieren. Ja, immerhin dann wieder ein Tor, vielleicht wieder durch Cedric Teuchert. Wir dürfen gespannt sein. Dann können wir wieder darüber diskutieren, ob er nicht vielleicht doch ein Kandidat für die Startelf ist. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Daniel. Ich bedanke mich bei Rainer. Vielen Dank für die kurzweilige Stunde, für eure Meinungen. Nochmal der Hinweis auf unsere Facebook-Seite, auf unseren Twitter-Account. Total beklopft. Alles beides. Schaut vorbei, liked die Seite, folgt uns, lasst uns wissen, was ihr von uns haltet, bewertet den Podcast auf iTunes. Und noch ein Sendungshinweis: Neben NFL gibt es nämlich noch mehr Live-Sport auf mein Sportradio. Am kommenden Wochenende, Samstag bis Montag, 3 Tage in Folge Goalball. Goalball, eine der beliebtesten Sportarten für Menschen mit Sehbehinderungen weltweit. Das könnt ihr euch hier anhören, sehr, sehr interessant. Und außerdem am Samstag Baseball, 14 Uhr, Hard Disciples gegen Mainz Athletics, auch hier auf meinsportradio.de. Das war total bekloppt. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Du kannst das Knockout kriegen.
Oder das App. Jetzt.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.